Schumann komponierte die Kinderszenen überwiegend im Februar und März 1838 und schrieb kurz darauf an seine Braut, die Pianistin Clara Wieck:
War es wie ein Nachklang von deinen Worten einmal, wo du mir schriebst, ich käme dir auch manchmal wie ein Kind vor. Kurz, es war mir ordentlich wie im Flügelkleid und hab da an die 30 kleine putzige Dinger geschrieben, von denen ich ihrer 12 ausgelesen und Kinderszenen genannt habe. Du wirst dich daran erfreuen, musst dich aber freilich als Virtuosin vergessen.
Als die letztlich nicht nur 12, sondern 13 Stücke umfassenden Kinderszenen Anfang 1839 endlich im Druck erschienen waren, schrieb Clara an den Komponisten:
Ach, wie unbeschreiblich schön sind doch deine Kinderszenen. Könnte ich dich nur küssen. Mein Entzücken steigert sich mit jedem Male, dass ich sie spiele. Dein ganzes Inneres offenbart sich einem in diesen Szenen. Diese rührende Einfachheit, als zum Beispiel das bittende Kind. Man sieht es, wie es bittet mit zusammengefalteten Händchen. Und dann Kind im Einschlummern. Schöner kann man die Augen nicht schließen. In diesem Stück liegt so etwas Eigenes, so etwas Abenteuerliches. Ich suche immer die Worte. Das erste von fremden Ländern und Menschen war schon von früher her ein Lieblingsstück von mir. Ich spielte es immer. Man kann sich dabei so ganz in die fremden Länder versetzen.
Kurz zuvor hatte der Komponist seine Braut gefragt und zugleich gewarnt:
Hast du die Kinderszenen nun? Wie gefällt dir denn das? Und steigen dir liebliche Bilder auf? Das bittende Kind, das Kind im Einschlummern, und der Dichter spricht: Nimm nur ja noch einmal so langsam, als du es bisher genommen. Das ist doch recht arrogant von mir, nicht wahr? Aber ich kenne dich, Klärchen, und dein Feuer.
Als Schumann dies schrieb, waren die Kinderszenen zwar schon im Druck erschienen, doch der eigentliche Erstdruck enthielt noch eine Reihe falsch gestochener Noten, relativ wenige Pedalisierungsanweisungen und keinerlei Metronomangaben. Da sich Schumann damals gerade in Wien aufhielt, hatte er wegen des weiten Postweges vom Leipziger Verlag Breitkopf und Hertel keinen Korrekturabzug der Noten zugeschickt bekommen. Nachdem er die ersten Exemplare der Kinderszenen erhalten hatte, schrieb er, teils erfreut, teils frustriert, an seinen Verleger:
Wie mich die Kinderszenen gefreut, kann ich Ihnen nicht sagen. Es ist das Lieblichste, was mir von Musikausstattung vorgekommen. Haben Sie vielen Dank dafür und möchte es Ihnen belohnt werden. Wie ich Angst hatte um Druckfehler, so ist es auch gekommen. Woran das schlimme Manuskript schuld ist, haben Sie die Güte, das beifolgende Blatt Korrekturen bei der nächsten Auflage zu benutzen.
Tatsächlich erschien kurz darauf eine zweite Auflage der Kinderszenen im Handel. In ihr waren die meisten Fehler bereinigt und einige zusätzliche Pedalangaben hinzugefügt. Außerdem, und das ist entscheidend, enthielt diese korrigierte zweite Auflage Metronomangaben, also Anweisungen, in welchem Tempo die Stücke zu spielen seien. Soweit, so gut. Doch nun beginnt das zweite Kapitel der Kinderszenenaffäre, das vom Spiel der Stücke handelt. Obwohl die Metronomangaben der korrigierten Erstausgabe bis heute meist brav nachgedruckt worden sind, werden sie von Pianistinnen und Pianisten, Klavierlehrern und Klavierschülern seit Jahrzehnten weithin ignoriert. Bestimmte Stücke, vor allem von fremden Ländern und Menschen, Bittendes Kind, Die Träumerei, Fast zu ernst, Kind im Einschlummern und das Schlussstück Der Dichter spricht, hören wir fast nur in erheblich langsamerer Gestalt. Wir haben es zu Beginn der Sendung erlebt.
Wer Schumanns Kinderszenen heute spielt, der steht, ob er es nun weiß oder nicht, vor einem Dilemma. Entweder er ignoriert die gedruckten Metronomzahlen aus Schumanns Ausgabe oder er entfernt sich weit von dem Bild, das wir heute von den Kinderszenen haben, und handelt sich dann womöglich den Vorwurf ein, er habe die Stücke zu eilig, zu hastig gespielt und den wahren Schumann nicht verstanden. Der Pianist Alfred Brendel hat dieses Dilemma zur Sprache gebracht, als er 1981 in einem Aufsatz über die Kinderszenen ganz offen seine Ratlosigkeit gegenüber einigen der gedruckten Tempoangaben bekannte und dabei einerseits von den Metronomzahlen in Robert Schumanns korrigierter Ausgabe von 1839 und andererseits von den vielfach hiervon abweichenden Metronomangaben sprach, die Clara Schumann Jahrzehnte später in ihrer sogenannten instruktiven Ausgabe der Klavierwerke ihres Mannes drucken ließ. Brendel bekannte offen:
Vier der originalen Metronomzahlen bleiben mir auch nach 30-jährigem Umgang ganz und gar unverständlich. Nichts gegen schlankes Musizieren. Aber angesichts solcher Tempi scheint mir das Wort durchgespült eine Vokabel Hans Kellers eher am Platze. In der Angabe des ersten Stückes von fremden Ländern und Menschen sind sich Robert und Clara sogar ausnahmsweise einig, Viertel 108. Mit der Geschwindigkeit einer Ameise kribbeln die Noten dahin, ohne dass zum Erzählen, Betrachten oder Staunen Zeit bliebe. Ebenso rätselhaft bleibt mir Roberts Viertel 100 für die Träumerei. Ich bin gewiss der Letzte, der diesem Stück schwärmerische Augenverdrehungen oder die Bleigewichte eines demonstrativen Tiefsinns wünscht. Aber selbst Claras Viertel 80 wirken eilig und harmlos. Sie werden der Stellung des Stücks als Mitte und Herz des Zyklus nicht gerecht. Das Kind im Einschlummern, Achtel 92, hat keine Zeit, ruhig zu atmen oder sich im E-Dur-Paradies zurechtzufinden. Claras Achtel 80 ist hier besser. Und dem Dichter, Viertel 112, wird es noch in Claras mäßigerem Tempo, Viertel 92, schwerfallen, Doppelschläge und synkopierte Rhythmen in seinem Epilog poetisch unterzubringen.
Alfred Brendel hat ausgesprochen, was viele Pianisten und Pianistinnen denken und Tag für Tag in Konzerten, bei CD-Einspielungen oder als Klavierlehrer praktizieren. Ja, wir stechen in ein richtiges Wespennest der musikalischen Aufführungspraxis und Aufführungsgeschichte, wenn wir uns auf die Suche nach angemessenen Tempi der Kinderszenen machen. An dieser Stelle will ich nun keine neue Grundsatzdiskussion über die künstlerische Freiheit von Interpreten lostreten. Es soll auch nicht näher diskutiert werden, wie weit man gedruckte Metronomzahlen jederzeit und an jedem Ort wortwörtlich befolgen kann oder soll. Denn dann müsste man auch ausführlicher darüber sprechen, dass sich die Klaviere seit Schumanns Zeit in ihrer Spielweise und ihrem Klang erheblich geändert haben. Wir müssten bedenken, dass heute Werke in großen öffentlichen Konzertsälen erklingen, die früher nur in der intimen Umgebung eines heimischen Musikzimmers oder bestenfalls im halboffiziellen Musiksalon erklungen sind und erklingen sollten. Und wir hätten natürlich zu berücksichtigen, dass Stücke wie die Kinderszenen nicht stur nach Metronom, sondern mit einer gewissen Flexibilität gespielt wurden und gespielt werden sollten. Das heißt, wichtiger als die nackten Metronomzahlen ist die Richtung, in die sie jeweils weisen. Also ihre Tendenz zu entweder fließenderen, bewegteren Tempi oder zu einer eher zurückgehaltenen Bewegung. Wenn man sich in Schumanns frühen Werken genauer mit dem Verhältnis von Metronomzahlen und Tempobezeichnungen beschäftigt, dann stellt man verblüfft fest, dass der Komponist damals offenbar ein anderes Tempoverständnis hatte als wir heutzutage. Langsam bedeutete für ihn nicht schleppend, nicht endlos gedehnt, sondern fließend ruhig. Das liegt nicht allein und nicht einmal hauptsächlich daran, dass der Klang der damaligen Klaviere und Flügel weniger voluminös und nachhaltig war. Denn auch auf unseren Instrumenten können oder könnten wir flüssiger und schlanker spielen. Die alten, langsamen Tempi mögen uns überraschen, ja irritieren, aber sie können auch aufregend neu wirken.
Was zeigen uns nun jene alten Tempi? Sie demonstrieren, dass Schumanns Kinderszenen nicht so sehr philosophische, wehmütige, statische Meditationen über Seelenzustände einer fernen, idealisierten, vielleicht sogar idyllisierten Kindheit waren, sondern bei aller Vielschichtigkeit prägnant gezeichnete Charakterstücke. Da geht es nicht nur im Eröffnungsstück von fremden Ländern und Menschen, belebt dazu als gewohnt. Auch das bittende Kind fragt, bittet und schmeichelt wirklich in allen möglichen musikalischen Tonlagen und ist keine valiumhaft retardierte Miniatur an der Grenze zum Kitsch. Die Träumerei denkt nicht zeitlupenartig, nicht andächtig oder genießerisch von einem schönen Ton zum nächsten, sondern sie schwebt gewissermaßen zwischen Tag und Traum, zwischen Takt und Taktfreiheit. In Schumanns typischer romantischer Polyphonie mit raffiniert natürlich wirkenden, nachsingenden und nachsinnenden Mittelstimmen.
Wenn die 13 Stücke gleich in Anlehnung an die originalen Tempi erklingen, dann sollten wir nicht sofort den bisherigen Kinderszeneneindrücken nachtrauern. Ich sage das aus eigener Erfahrung, denn es war wirklich mühsam und langwierig, die vielen, oft sehr eindrucksvollen, langsamen Aufnahmen und Aufführungen aus dem Ohr und aus der Erinnerung zu verdrängen. Wir sollten also nicht gleich klagen, dass die Kinderszenen im langsamen Tempo doch viel schöner, viel tiefgründiger klangen, sondern erst einmal fragen, wie die Stücke wohl wirken, wenn man die zeitgenössischen Tempobedingungen ernst nimmt. Wir sollten neugierig darauf sein, welche Ausdrucksdimensionen sie uns in dieser schlankeren Gestalt erschließen. Vielleicht können wir die Kinderszenen dann als ein Werk verstehen, das zwischen dem Realen, dem Fantastischen und dem Intimen mit einer Vielzahl lebendiger und besinnlicher Zwischentöne schwebt. Als Musik, bei der die Metapher der Kindheit neben dem Kleinen, Leichten und Innigen auch Beweglichkeit, Lust am Neuen und Unverbrauchtheit bedeutet. Wenn man die Kinderszenen so wahrnimmt, dann wirken auch diejenigen Momente umso nachhaltiger, in denen die Stücke sich vom Vorstellungsbereich der Kindheit lösen, in denen gewissermaßen das Kind die Szene verlässt und nur noch der Dichter spricht.